Ogun McKenna. Ogun und das verschwundene Herz. 11. Der Seiltänzer. Möchten Sie ein einfaches Leben führen? Dann bleiben Sie immer bei der Herde. Und verlieren Sie sich in der Herde. Friedrich Nietzsche. Es war heiß in der Stadt, und hier in der Stadt fühlte man die Hitze doppelt, fand Richard Wilpolz. Zum Glück wehte ein leichtes Lüftchen, aber es reichte kaum herunter bis in die Straßenschluchten. Ein Sperling saß auf einem grauen Verteilerkasten und guckte ihn freundlich an. Richard Wilpolz nickte ihm freundlich zu. Hier in der Kolbestraße musste es doch diesen kleinen Laden für japanische Lebensmittel geben. Und richtig, da war er. Richard kaufte dort etwas Wasserreis, Umeboshi und eingelegten Rettich. Hier gab es Takuan, den eingelegten Rettich in Bioqualität. Er plauderte einen Moment mit der Besitzerin und ging dann weiter die Kolbestraße hinunter. Selbst bei so einfachen Sachen wie eingelegtem Rettich zeigt sich unser verrückter Lebensstil, sinnierte er. Der Takuan aus der Massenproduktion war viel zu gelb, viel zu salzig und mit einer ganzen Reihe Geschmacksverstärkern und Hilfsmitteln behandelt, um ihn schnellstens reifen zu lassen. Denn Zeit ist Geld und ich habe keine Zeit, waren die großen Mantren dieser Massengesellschaft. Er war unterwegs zum Boxhagener Platz. Hier in diesem Viertel hatte er seine Kindheit verbracht. Und heute Nacht hatte er von diesem Viertel geträumt. Und vor einigen Wochen noch hätte er Träume als Schäume angesehen. Aber irgendetwas war in ihm wach geworden. Und dieses Etwas oder Nicht-Etwas sprach offensichtlich auch in Träumen zu ihm. Er wusste nicht genau, worum es dabei ging, aber er vermutete, dass es vielleicht mit Heilung zu tun haben würde. So hatte er sich mittags davongestohlen, um ein wenig durch den Kiez seiner Jugend zu streifen und um Bilanz zu ziehen. Es gab eine starke Kraft in ihm, die einfach nicht mehr so weitermachen wollte und auch nicht mehr so weiter leben wollte. Er war natürlich als Unternehmer und Familienvater in viele Strukturen eingebunden. Aber dies bereitete ihm keine Sorgen. Jeder Wechsel, das wusste er, konnte vollzogen werden, wenn er langsam vollzogen wurde, so dass sich alle neu orientieren konnten, die an den Strukturen beteiligt waren. So hatte er immer seine Firma geleitet und der Erfolg gab ihm recht. Hier hatte alles angefangen. Er hatte Werkzeugmacher gelernt und sich dabei des Öfteren über qualitativ schlechtes Werkzeug und schlechtes Material geärgert. Dann hatte er beschlossen, mit seinem Bruder Henry eine Firma aufzubauen, die auf Qualität setzte. Und zwar kompromisslos. Und so hatten sein Führungsgeschick und Henrys Begabung für Tüfteleien zu einem Erfolg geführt, der sich sehen lassen konnte. Die Firma hatte er nie als Belastung empfunden. Es war einfach sein Naturell, zu leiten, zu führen und voranzugehen, so wie ein Apfelbaum eben Äpfel hervorbringt. Und es war Henrys Naturell zu tüfteln und immer neue Ideen zu entwickeln. Er bog rechts in die Scharnweberstraße ein und blieb kurz an dem großen lila Haus stehen, welches vor vielen Jahren besetzt worden war. Aber inzwischen hatten sich die Besetzer und die Stadt auf friedlichem Wege geeinigt. Nie wieder Faschismus stand in großen Lettern darauf. Richard musste lächeln. Denn heute Morgen hatte er im Kurs gelesen, dass Abwehrmechanismen genau das bewirken was sie verhindern sollen. Es ist essentiell, so hatte er gelesen, dass ihr erkennt, dass alle Abwehrmechanismen das bewirken, was sie abwehren sollen. Die zugrunde liegende Basis für ihre Wirksamkeit besteht darin, dass sie das anbieten, was sie abwehren. Was sie abwehren, wird zur sicheren Verwahrung in sie hineingelegt, und wenn sie wirksam werden, bringen sie es euch. Schon die Worte »nie wieder«, dachte er, machen die Zeit scheinbar wirklich. Aber auf dem Weg vom Fleisch zum Geist gab es keine Zeit. Es gab nur das Jetzt. Es gab nur Bewusstsein. Nur vom begrenzten Standpunkt eines Körpers aus betrachtet, bildeten Zeit und Raum die Konzepte, in die jede Figur seine Geschichte hineinprojizieren konnte. Richard stutzte und blieb stehen. Irgendetwas hatte gerade seine Aufmerksamkeit gefangen. Er ging langsam ein paar Schritte zurück und stand vor einem kleinen Laden, der hauptsächlich alte Langspielplatten verkaufte. Auf einem Hocker vor der Tür stand eine Bücherkiste. Und dort, vorne an, stand »Also sprach Zarathustra« von Friedrich Nietzsche, ein Buch, das er und Henry sich in ihrer Jugend gegenseitig vorgelesen hatten. Und auch in der Zeit von Henrys Krankheit hatte er es oft bei ihm liegen sehen. Er nahm das Buch, ging in den Laden und kaufte es für 2 Euro. Er schlenderte weiter und bog links ab in die Mainzer Straße. Dann überquerte er die Boxhagener Straße, im Volksmund kurz Boxi genannt, und stand kurze Zeit später an der nördlichen Ecke des Boxhagener Platzes. Das kleine Stück Grün zwischen den Häuserschluchten war natürlich bei dieser Hitze sehr belagert. Er wendete sich nach rechts und fand an dem kleinen Platz mit der schönen Springbrunnenanlage eine freie Bank, auf die er sich setzte. Er schaute nachdenklich auf die Bronzegänse und die Bronzepinguine, die in der Mitte des Bassins angeschraubt waren. Der Wind wehte einige Wassertropfen der Fontänen zu ihm hinüber. Er lächelte, denn er erinnerte sich, dass diese Bronzefiguren natürlich mit Wilhelmi-Schrauben angeschraubt waren. Es waren Spezialschrauben, die nur mit einem Spezialwerkzeug gelöst werden konnten. Versuchte man sie einfach mit Gewalt abzuschrauben, so brach ein Teil des Kopfes ab und man kam keinen Schritt weiter. Dies war eine der vielen Entwicklungen von Henry gewesen. Er schloss die Augen und unwillkürlich stiegen Bilder in ihm auf. Es waren Bilder der Gewalt. Häufiger war es auf diesem Platz, besonders zur Walpurgisnacht, zu heftigen Auseinandersetzungen und Kämpfen mit der Polizei gekommen. Und er war einige Male mittendrin gewesen. Jetzt wurde ihm klar, dass es eigentlich nie darum gegangen war, wofür man kämpfte, sondern es ging um den Kampf selber, um Angriff und Triumph, um die starke Identität und das Gefühl, Recht zu haben. Dies war ganz offensichtlich der Kernpunkt des Ego-Denksystems. Das Ego-Denksystem spaltete die Wirklichkeit scheinbar in Subjekt und Objekt. Und die Idee der Schuld führte dann zur Angst und die Angst zum Angriff. Aber es ging hier nicht darum, das zu wissen oder das zu verstehen, sondern es ging darum, es anzuwenden. Um eine Änderung herbeizuführen, das wusste er als Unternehmer, ging es darum, den gegenwärtigen Zustand oder die gegenwärtige Situation genau zu beobachten, selber darüber nachzudenken und sich ein Bild zu verschaffen? Und dann ging es ans Rechnen. Rechnete sich das für das Unternehmen oder musste etwas geändert werden? Genauso ist es mit dem Geist, dachte er. Nicht-Dualität, Nicht-Zweiheit ist keine schwierige Sache. Es braucht nicht so viel, um zu erkennen, dass Trennung im Geist etwas Unmögliches ist. Aber die Trickkiste von Maya ist 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche aktiv. Er schaute über den Platz und das bunte Treiben. Es war schwer, hier zu sitzen und nicht zu urteilen. Dort lag der Alkoholiker und schnarchte, während er seinen Rausch ausschlief. Eine benebelnde Rauchschwade von der Gruppe rechts neben ihm, die sich einen Joint teilten, wehte zu ihm herüber. Ein dicker Mann auf dem Rasen kämpfte mit seinen Yoga-Übungen. Zu all dem, was er hier sah, bot ihm das Ego-Denksystem ganze Kaskaden von Urteilen und Verurteilungen an. Faule Bande sitzt hier rum und kifft. Lächerlicher Typ mit seinem Yoga sollte erstmal abnehmen. Und. Ja, vom Standpunkt des Körpers aus betrachtet, war es eigentlich unmöglich, nicht zu urteilen. Also ging es offensichtlich um einen neuen Standpunkt. Und dieser neue Standpunkt bestand darin, zu erkennen, dass Schuld nie gerechtfertigt ist, weil Trennung unmöglich ist. Schuld setzt immer Trennung voraus. Oder wie er es heute Morgen im Kurs gelesen hatte: Solange ihr glaubt, Schuld sei in irgendeiner Weise oder in irgendjemandem gerechtfertigt, unabhängig davon, was er tut, solange werdet ihr nicht nach innen schauen, wo ihr die Versöhnung immer fändet. Das Ende der Schuld kommt so lange nicht, wie ihr glaubt, es gäbe einen Grund für sie. Wieder trafen ihn ein paar erfrischende Wasserspritzer von den Fontänen, die der Wind zu ihm herübertrug. Er schloss genüsslich die Augen und dachte dann: Also geht es darum, genau zu beobachten und nachzurechnen, ob Schuld und Verurteilung sich für mich rechnet. Und dazu war offensichtlich das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern eine unschätzbare Hilfe. Denn es verbindet mich wieder mit dem gesunden Teil meines Geistes, welcher dort der Heilige Geist genannt wird. Er verspürte etwas Hunger und beschloss zu schauen, ob es das kleine vietnamesische Restaurant hier am Platz noch gab. Er verließ die Grünanlage und richtig, da war es. Er fand einen schönen Platz draußen unter der Markise und er sah eine Holztafel, die stolz verkündete, dass es dieses Restaurant schon seit 1936 gab. Hin und wieder war er mit seinem Bruder hier essen gewesen. Als der Kellner kam, bestellte er ein Wokgericht mit sautierten Kartoffeln, Süßkartoffeln, Brokkoli, Paprika, frittierten Kürbis in Erdnuss-Kokossoße und einen vietnamesischen Eiskaffee mit karamellisierter Milch. Dann nahm er das Buch, was er gerade gekauft hatte, hervor und schlug es auf. Auf dem Innendeckel unten links stand in einer ausdrucksstarken Handschrift: Dieses Buch gehört Eckhard Bölko. Richard musste innerlich grinsen, denn auch er hatte eine Zeit gehabt, wo er seine Bücher, allerdings nur seine Lieblingsbücher, auf diese Weise in Besitz genommen hatte. Auf der leeren Vorsatzseite war eine Bleistiftzeichnung angebracht. Vielleicht von Eckhard Bölko oder von einem anderen Besitzer. Die Zeichnung zeigte Zarathustra mit seinen beiden tierischen Gefährten, dem Adler und der Schlange. Ein ähnliches Bild, erinnerte sich Richard, hing bei seinem Bruder Henry in der Bibliothek. Er machte sich eine Notiz im Geist, bei Gelegenheit rauszufahren in das Haus seines Bruders und dort in der Bibliothek nachzuschauen, ob Henry vielleicht ihre alte Ausgabe dieses Buches aufbewahrt hatte. Dann blätterte er weiter. Er blätterte durch Zarathustras Vorrede, die, wie er wusste, davon handelt, dass Zarathustra im Alter von 30 den See seiner Heimat verließ und in das Gebirge ging. Dort genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit, bis sich sein Herz verwandelte. Mit 40 also steigt er wieder hinab in die Stadt, um die Menschen zu lehren. Beim Abstieg trifft er auf einen Greis, der ihm davon abrät, wieder in die Stadt zu gehen, da die Menschen ihn nicht verstehen werden. Zarathustra geht trotzdem und spricht auf dem Marktplatz der Stadt zu den Menschen vom Übermenschen. Richard hielt einen Moment inne und merkte, dass ihm dieser Begriff auf einmal völlig klar war. Ein Übermensch ist einfach ein Mensch, der über die Begrenzung des Menschlichen hinausgegangen ist, nämlich über den Körper, der den Prozess vom Fleisch zum Geist hinter sich gebracht hatte. Der wusste, dass er Bewusstsein war und kein Körper, und der aus diesem Wissen heraus lebte. Richard las leise vor sich hinflüsternd den vierten Abschnitt, in dem Zarathustra zum Volk spricht. Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch, ein Seil über einem Abgrunde, ein gefährliches Hinüber, ein gefährliches auf dem Wege, ein gefährliches Zurückblicken, ein gefährliches Schaudern und Stehenbleiben. Was groß ist am Menschen, das ist, dass er eine Brücke und kein Zweck ist. Was geliebt werden kann am Menschen, das ist, dass er ein Übergang und ein Untergang ist. Ich liebe die, welche nicht zu leben wissen, es sei denn als Untergehende, denn es sind die Hinübergehenden. Ich liebe die großen Verachtenden, weil sie die großen Verehrenden sind und Pfeile der Sehnsucht nach dem anderen Ufer. Wow, dachte Richard. Nietzsche beschreibt den Prozess vom Fleisch zum Geist als einen Übergang. Und natürlich ist dieser Übergang der Untergang der Idee, es gäbe Materie. Materie ist eine Idee im Geist. Und der Körper ist eine Brücke, um dies zu erkennen, und kein Selbstzweck. Und der Prozess vom Fleisch zum Geist ist der Weg eines Seiltänzers. Und das große Verachten galt den Konzepten von Zeit und Raum, galt den Taschenspielertricks Mayas, während das große Verehren der Erkenntnis galt, dem Erkennen, dass Trennung unmöglich ist. Und angetrieben wurde dieser Prozess vom Pfeile der Sehnsucht. Wunderbar. Ein junger Kellner brachte den Eiskaffee und Richard nickte ihm dankbar zu. Dann blätterte er instinktiv weiter zu der Lieblingsstelle seiner Jugend, dem Auftritt des Seiltänzers. Hier war sie in Abschnitt 6. Da aber geschah etwas, das jeden Mund stumm und jedes Auge starr machte. Inzwischen nämlich hatte der Seiltänzer sein Werk begonnen. Er war aus einer kleinen Tür hinausgetreten und ging über das Seil, welches zwischen zwei Türmen gespannt war, also dass es über dem Markte und dem Volke hing. Als er eben in der Mitte seines Weges war, öffnete sich die Tür noch einmal und ein bunter Gesell, einem Possenreißer gleich, sprang heraus und ging mit schnellen Schritten dem ersten nach. »Vorwärts, Lahmfuß«, rief seine fürchterliche Stimme, »vorwärts, Faultier, Schleichhändler, Bleichgesicht, dass ich dich nicht mit meiner Ferse kitzle. Was treibst du hier zwischen Türmen? In den Turm gehörst du, einsperren sollte man dich. Einem Besseren als du bist, sperrst du die freie Bahn.« Das Essen kam und wieder nickte Richard dem Kellner dankbar zu. Besser, schlechter, Konkurrenz, dachte Richard. Das ist die Währung des Ego-Denksystems. Das ist Mayas Trickkiste, um Trennung zu suggerieren. Kampf, Triumph, Besonderheit. Das ist es, was es zu verachten gilt. Dann las er leise weiter. Und mit jedem Worte kam er ihm näher und näher. Als er aber nur noch einen Schritt hinter ihm war, da geschah das Erschreckliche, das jeden Mund stumm und jedes Auge starr machte. Er stieß ein Geschrei aus wie ein Teufel und sprang über den hinweg, der ihm im Wege war. Dieser aber, als er so seinen Nebenbuhler siegen sah, verlor dabei den Kopf und das Seil. Er warf seine Stange weg und schoss schneller als diese wie ein Wirbel von Armen und Beinen in die Tiefe. Der Markt und das Volk glich dem Meere, wenn der Sturm hineinfährt. Alles floh auseinander und übereinander und am meisten dort, wo der Körper niederschlagen musste. Zarathustra aber blieb stehen und gerade neben ihm fiel der Körper hin, übel zugerichtet und zerbrochen, aber noch nicht tot. Nach einer Weile kam dem Zerschmetterten das Bewusstsein zurück und er sah Zarathustra neben sich knien. »Was machst du da?« sagte er endlich. »Ich wusste es lange, dass mir der Teufel ein Bein stellen werde. Nun schleppt er mich zur Hölle. Willst du ihm wehren?« »Bei meiner Ehre, Freund«, antwortete Zarathustra, »das gibt es alles nicht, wovon du sprichst. Es gibt keinen Teufel und keine Hölle. Deine Seele wird noch schneller tot sein als dein Leib. Fürchte nun nichts mehr.« Richard Wildbolz merkte, wie die Stelle ihn ergriff. Gut, böse, Teufel, Hölle, all das waren nur Konzepte im Bewusstsein. Und auch die Seele ist nur ein neues Konzept. Nichts bleibt übrig, außer dem nackten Leben, das allen Formen Leben gibt. Auch das Nichts ist ein Konzept. Und auch das Nichts kann nicht übrig bleiben. Denn das, was wahr ist, kann nicht gedacht, aber gelebt werden. Richard spürte, dass ihm Tränen übers Gesicht liefen. Fürchte nun nichts mehr, dachte er, das ist der Ausstieg aus Mayas Achterbahn der Angst. Dann las er weiter. Der Mann blickte misstrauisch auf. Wenn du die Wahrheit sprichst, sagte er dann, so verliere ich nichts, wenn ich das Leben verliere. Ich bin nicht viel mehr als ein Tier, das man tanzen gelehrt hat, durch Schläge und schmale Bissen. Nicht doch, sprach Zarathustra. Du hast aus der Gefahr deinen Beruf gemacht. Daran ist nichts zu verachten. Nun gehst du an deinem Beruf zugrunde, dafür will ich dich mit meinen Händen begraben. Als Zarathustra dies gesagt hatte, antwortete der Sterbende nicht mehr, aber er bewegte die Hand, wie als ob er die Hand Zarathustras zum Danke suche. Richard schlug das Buch zu und hob den Blick. Er sah den Boxhagener Platz vor sich und er fand es absolut nicht mehr schwer, nicht zu urteilen. Alles war das eine Leben. Wo sollte hier Platz sein für ich und du, gut und schlecht, gestern und morgen? Er nahm die Essstäbchen zur Hand und verzehrte mit Ruhe und Genuss seine Mahlzeit. Er trank seinen Eiskaffee und winkte dem Kellner. »Was bin ich Ihnen schuldig?« fragte er ganz bewusst dieses Wort benutzend, denn es machte ihm auf einmal Spaß, in Mayas Trickkiste zu greifen. 13 €, sagte der junge Kellner. Richard gab ihm 20 und sagte, »Stimmt so, es hat wunderbar geschmeckt und Sie haben wunderbar gearbeitet. Wo finde ich die Toilette?« »Danke«, sagte der Kellner, »gehen Sie einfach durchs Lokal, hinten links die Treppe herunter.« Richard stand auf der Herrentoilette und wusch sich die Hände. Neben dem Waschbecken hing in einem kleinen Rahmen ein Spruch. Wenn das Ego dir 100 Gelegenheiten zum Weinen anbietet, dann zeige ihm, dass es 100 Gelegenheiten zum Lachen sind. Richard nickte und sagte laut, so kann man's auch sagen. Heute bin ich mit allem einverstanden. Und er lächelte seinem Gegenüber im Spiegel freundlich